Wie geht es deiner Seele? Wie geht es dir? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und aus 3. Johannes 2, da steht: Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. So oft stellen wir die Frage: Wie geht's dir? Und meine ist es eigentlich überhaupt nicht. Aber in dieser Predigtreihe wollen wir einfach die Sache auf den Grund gehen. Wie geht's dir wirklich? Es geht um das, was innen drin stattfindet, den inwendigen Menschen, so wie die Elberfelder Übersetzung das sagt. Der Psalmist sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist. Was ist eigentlich die Seele? Die Seele ist alles, was in mir ist. Alles, was in mir ist, lobe Gott. Alles, was in mir ist, ist unsere Seele. Wie geht es, nicht dein Äußeren, aber wie geht es, das, was innen drin ist? Wie geht es deine Seele? Ich muss ehrlich sagen, diese Predigtreihe hat mir persönlich auch sehr angesprochen. Einfach die Themen, um einfach zu gucken, was ist da innen drin los und wie können wir dort weiterkommen. Das Thema heute oder den Satz, den wir heute angehen wollen, ist: Wo findet meine Seele Hilfe? Wo findet meine Seele Hilfe? Letzte Woche haben wir geguckt, wo findet meine Seele Halt? Wo kann ich wirklich Halt finden für meine Seele? Und heute wollen wir schauen, wo findet meine Seele Hilfe? Es gibt eine Geschichte von mir, als ich von der Bibelschule in Suriname fertig war, habe ich eine Zeit säkular gearbeitet. Ich habe bei einer Firma, Public Relations und Werbungsbüro, habe ich gearbeitet. Und es war wirklich eine gottgeschenkte Arbeit. Und dann fing ich an und die Arbeit war richtig gut, aber die Zeiten, die waren richtig schlecht. So, ich musste von 10 Uhr ungefähr bis 18 Uhr arbeiten. Und in Suriname fängt alles sehr früh an, weil es ist von 7 bis 7, ist es hell. Und so fangen die meisten Arbeiten fangen schon früh, 6, 7 Uhr fangen die an. Und ich fing erst um 10 Uhr an, bis 18 Uhr. Und dann mit diese ganzen Busverbindungen in Suriname ist ganz schlecht. So, ich war meistens so um 8:30 abends war ich wieder zu Hause. Und die Arbeit war gut, aber durch diese Zeit, ich habe da 1,5 Jahre habe ich gearbeitet, all meine sozialen Kontakte, die waren irgendwie aufs Eis gelegt. Ne? So Gottesdienste fingen um 7 Uhr an abends und ich konnte keine Gottesdienste besuchen. So, ich war dann so am Sonntag schon dabei. In die Zeit war ich Jugendleiter, ich musste meine Jugendarbeit musste ich aufgeben und am Anfang war ich musste mich noch einleben mit dieser neuen Arbeit. So, ich war dann oft müde und wollte dann auch nicht so viele Leute um mich herum haben. Aber dann kam dann eine Zeit, wo ich wieder Gespräche wollte, mit Leuten reden wollte und so weiter und so fort. Und ich hatte aber schon das Signal gegeben, lass mich ein bisschen in Ruhe. Und ich kam in eine Zeit, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe. In die Zeit habe ich einen Fernseher gekauft, einfach aus dem Grund, weil ich abends nichts zu tun hatte und nicht mit Leuten sprechen konnte. Und ich habe gemerkt, dass es etwas mit meiner Seele getan hat. Es ging mir nicht gut in meiner Seele. Ich fing an, Gedanken zu hegen, wie es weitergeht mit meinem Leben und was ich mit meinem Leben weitermachen soll. Ich muss verstehen, ich war in einer Zeit, wo ich auf der Bibelschule, ich wollte quasi Vollzeit, wollte ich in den Dienst Gottes gehen. Und in die Zeit kamen Gedanken, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, vielleicht muss ich doch etwas anderes machen. Was mache ich bloß aus meinem Leben? Und all diese Sachen, und es ging mir in meiner Seele nicht gut. Und ich brauchte Hilfe, um aus diesem Loch herauszukommen. Und manchmal gehen wir durch solche Zeiten. Wir gehen durch Zeiten, dass es schwierig ist. Wir beten und es hört sich an, als ob Gott keine Antworten gibt. Wir merken, dass es irgendwie in der Seele uns nicht gut geht. Und die Frage ist, wie gehen wir weiter? Wo findet unsere Seele Hilfe? In der Bibel lesen wir von Paulus. Paulus, ein Apostel Gottes, ein Mann, der sicherlich eine gesunde Seele hatte. Und eine Seele, wo er Gott gedient hat, wo er vieles für Gott getan hat. Aber es war nicht ohne Probleme. Letzte Woche haben wir noch gesprochen von dem Sturm, wodurch er gegangen ist und so. Aber wenn du merkst, was Paulus alles für Jesus getan hat, was alles er bewirkt hat, dann ist es klar, dass er eine gesunde Seele hatte. Und wie konnte Paulus so leben? Was hat ihm geholfen, um so ausgeglichen zu leben? Und ich denke, das sind zwei Punkte und darüber möchte ich heute sprechen. Und das ist hingegeben zu Gott und umgeben, so hingegeben und umgeben von Menschen. Und dazu lesen wir 1. Korinther 16, 5 bis 7. Und da steht: Ich komme über Mazedonien zu euch. Dort werde ich nur durchreisen bei euch. Dagegen möchte ich, wenn möglich, eine Zeit lang bleiben. Vielleicht sogar den Winter über. Dann könnt ihr mich für die Winterreise mit allen Nötigen ausstatten. Ich möchte euch diesmal nicht nur flüchtig auf der Durchreise besuchen. Ich hoffe, dass ich einige Zeit bei euch verbringen kann, wenn der Herr es erlaubt. Wenn wir das hier lesen, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, warum redet Paulus so unverbindlich? Habt ihr das gemerkt? Er sagt, ich komme, wenn möglich, werde ich eine Zeit lang bleiben, vielleicht sogar über den Winter. Und ich hoffe, dass ich einige Zeit bei euch verbringen kann, wenn der Herr es erlaubt. So dieses, ja, aber vielleicht und warum redet er so unverbindlich? Ich denke, Paulus redet da, weil er eine bestimmte Erfahrung hatte. Und diese Erfahrung war, Paulus hat erlebt, dass das Leben unerwartete Wendungen nehmen kann. Weißt du, manchmal planen wir eine bestimmte Sache und dann kommt es ganz anders. Und es gibt eine Gruppe, glaube ich, die Philipperbrief durchgeht, also das Bibelbuch. Und in dem Philipperbrief kann man das ganz klar und ganz deutlich sehen. Denn als Paulus hat sich vorgenommen, ich werde nach Rom gehen, also ich werde Asien das Evangelium predigen und dann werde ich nach Rom gehen und dort die gute Botschaft von Jesus weitergeben. Das waren so seine Pläne. Und dann geht er los und dann passieren Sachen und der Geist des Herrn hat ihm da aufgehalten und er konnte irgendwie nicht weitergehen. Und dann versucht er wieder dorthin zu gehen und dann waren wieder alle Türen zu und er konnte nicht weitergehen. Und die Bibel sagt, der Geist Gottes hat ihm aufgehalten, dass er quasi nicht diese Richtung aufgehen würde. Und dann in einem Traum erscheint ihm ein Mann aus Mazedonien. Und ein Mann aus Mazedonien sagt in diesem Traum, komm hinüber und helft uns. Und dann weiß er, Gott redet zu ihm, dass er nicht diese Richtung aufgehen soll, aber die andere Richtung aufgehen soll. Und dann geht er dorthin. Und interessanterweise, der Mann aus Mazedonien war eine Frau, weil er trifft dann in Mazedonien, trifft er Lydia, eine Purpurverkäuferin. Und das ist dieser erste Kontakt in Philippi, in diese Stadt in Mazedonien, wo eine Frau da ist, die offen ist. Gott hat ihr Herz geöffnet für die gute Botschaft Jesu. Und dann fängt etwas an und eine Kirche entsteht in Mazedonien, in Philippi. Paulus, seine Pläne waren ganz andere Pläne gewesen. Er hat gesagt, ich gehe das und ich mache das und ich mache das. Und dann merken wir, dass Gott irgendwie das ganz anders leitet, ganz anderes führt. Aber was wichtig war, dass er verstanden hat, das Leben kann manchmal unerwartete Wendungen nehmen zum Guten. Auf einer Seite hat das Leben eine Wendung genommen, als er das Volk Gottes verfolgt hatte und noch kein Christ war. Und dann kommt er nach Damaskus und dann erscheint Jesus ihm. Und in dieser Erscheinung kommt er zum Glauben. Und sein Leben wird quasi auf dem Kopf gedreht und er wird ein Christ. Er folgt Jesus nach. Und dann geht er weiter. Das war eine Wendung in sein Leben, eine unerwartete Wendung, die aber sehr gut war. Kennt ihr diese unerwartete Wendungen in euer Leben? Ihr habt Sachen geplant, ihr habt gesagt, so machen wir es, so werden wir es machen. Und dann verändert sich plötzlich alles. Manchmal hat man sich vorgenommen, wenn ich so alt bin, dann werde ich schon verheiratet sein und dann wird das passieren und dann wird dieses geschehen. Weißt du, man macht so seine Pläne als junger Mensch und dann merkt man plötzlich, dass man im Leben steht und dann ist das ganz anders gekommen. So, man hat seine Pläne gemacht, aber es würde trotzdem eine unerwartete Wendung nehmen. Oder zum Guten, aber auch zum Schlechten, denn Paulus hat auch Schiffbruch gelitten. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und obwohl all diese Sachen passierten, wusste er, Gott ist mit mir. Und seine Haltung war eine Haltung von Hingabe. Eine Haltung, wo er sagt, Herr, ich habe mich hingegeben. Wo es hingeht, ich werde weiter planen, ich werde weiter gucken. Ich werde nicht stillstehen und nichts tun, ich werde schon aktiv sein, aber letztendlich bist du derjenige, der das Ganze tust. In Sprüche 16, Vers 9, da steht, das Herz oder die Seele des Menschen denkt sich seinen Weg aus, er macht Pläne, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das Herz des Menschen oder der Seele des Menschen denkt sich seinen Weg aus. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, wir sollen uns Gedanken machen über unser Leben, wir sollen Pläne machen. Aber diese Gedanke, dass der Herr die Schritte lenkt, sollen wir nie aus dem Auge verlieren. Und das ist diese Haltung von Hingabe, die wir bei Paulus sehen. Wenn unsere Seele Hilfe braucht, was hilft meine Seele? Es hilft, wenn ich Gott hingegeben bin. Wenn ich auf dem Weg, den wir gehen, immer Bescheid weiß, Herr, letztendlich lenkst du die Schritte. Es wird uns helfen, wenn wir dann plötzlich in einem Sturm uns befinden und wir die Welt nicht mehr verstehen. Und wir auch fragen, Herr, wieso und warum und. Und manche Fragen werden in dieses Leben nicht beantwortet werden. Aber wir können uns sicher sein, dass er unsere Schritte lenkt. Auch Herr Jesus sagte, als er die Welt nicht verstanden hatte, mit seinen Gefühlen, vielleicht mit seinem Verstand schon, aber mit seinen Gefühlen nicht, sagte er, Herr, wenn es möglich ist, lass diese Kelch an mir vorübergehen. Aber ich mache meine Pläne, aber du lenkst die Schritte. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht das, was ich mir vorgenommen habe, sondern das, was du lenkst es weiter. Du lenkst die Schritte. Wenn wir, so wie ich soeben gesagt habe, wenn wir über das Leben nachdenken, sehr oft, wenn junge Menschen gefragt wird, ja und wie, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ja, was möchtest du werden? Was sind deine Ziele im Leben? Und ich denke, dass diese Frage eigentlich für die Seele eine falsche Frage ist. Denn oft dann hört man, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Und dann gibt es diese Pläne, die wir dann machen. Ne? So, ich will, wenn ich groß bin, will ich Arzt werden. Ich hatte so einen Gedanke als erst, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich will Pilot werden. Und das war so mein erster Gedanke. Ich werde Pilot werden. Und dann weiß auch nicht mehr, wie ich auf andere Gedanken gekommen bin. Und dann wollte ich etwas anderes werden. Ich würde Physiotherapeut. Und dann war das doch nicht das. Und dann habe ich gesagt, okay, in meiner Familie sind sie alle Ärzte, dann werde ich mal Arzt. Und dann war ich sehr auf dem Weg, quasi Arzt zu werden. Und dann hat Gott irgendwie die Schritte anders gelenkt. Und ich habe gemerkt, dass Gott zu meinem Herz spricht, nein, das ist nicht das, was ich für dich habe. Ich habe etwas anderes für dich. Aber manchmal wird wenn die Frage gestellt wird, so, was möchtest du, dass aus deinem Leben passiert? Dann machen wir uns Pläne, wir machen uns Gedanken und wir machen es fest. Und viele Menschen, die sind in ihrem Beruf, in ihrer Karriere, das ist ihre Identität. Und eigentlich soll es nicht so sein. Die Frage soll nicht sein, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Die Frage soll eigentlich sein, wie möchtest du, dass dein Leben aussieht? Wie soll dein Leben aussehen? Denn das Leben ist nicht die Bestimmung, es ist eine Reise. Und auf dieser Reise kommen wir in das, was Gott für uns hat. In Sprüche 92, Vers 13 und 15, da steht, wie so ein Leben aussehen kann, wenn wir mit Gott gehen. Und da steht, alle, die Gott die Treue halten, wachsen auf wie immergrüne Palmen und werden groß und stark wie Libanon-Zedern, weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt sind, in den Vorhöfen am Tempel unseres Gottes, wachsen und grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, immer bleiben sie voll Saft und Kraft. Das ist, wie unser Leben in Gott aussehen kann. Wie möchtest du, dass dein Leben aussieht? Also wenn wir uns reduzieren auf unseren Beruf und auf das, was wir gemacht haben, dann das ist viel zu wenig. Natürlich ist unser Beruf auch eine wichtige Sache. Und ich möchte zum Beispiel sagen, wenn ich den Beispiel nehmen darf, der Siegfried Höhne ist Zahnarzt. Und er ist Zahnarzt, aber das ist nicht, wer er ist. Er füllt tagsüber, wie heißt das, füllt er Zähne, aber daneben, glaube ich, füllt er auch Herzen von Menschen. Und weil er ist doch viel mehr als nur sein Beruf. Und so geht es uns alle. Weißt du, so wir sehen nicht nur das, was wir tun, es ist viel mehr, was wir sein sollen. Wie soll unser Leben aussehen? Der Herr, so wir machen unsere Pläne, aber der Herr erlenkt unsere Schritte. Und manchmal sind die Pläne, die wir uns machen, sind genau in dem Weg, wie Gott möchte, dass wir gehen, aber manchmal sind sie ganz andere. Und dann sollen wir einfach wissen, dass wir sagen, Herr, wie du es möchtest. Ich kann mich erinnern, ich habe es nie gemocht, wenn Leute so fromm gesprochen haben. Willst du das tun oder so? Und dann sagen sie, wenn der Herr das will, wenn der Herr es erlaubt und so. Und ich denke, ach, hör auf, sag einfach, was du denkst und mach einfach deine Pläne. Und ich verstehe es aber. Ich würde nie so reden. Aber diese Haltung ist schon eine wichtige Haltung. Dass wir, obwohl wir planen, obwohl wir uns Gedanken machen, diese Haltung doch immer da ist, wo wir sagen, Herr, aber wenn du es erlaubst, wenn du es willst, wenn es in das hineinpasst, wenn das die Schritte sind, wo du mich lenken möchtest. Wenn es dann anders kommt, so wie es manchmal bei Paulus dann passiert ist, dann sind wir nicht überrascht. Weißt du, Paulus, er war mitten im Sturm und es hat ausgesehen, als ob er sterben wird, als ob es zu Ende geht. Aber dann hat er sich erinnert an das Wort Gottes. Und Gott hat gesagt, du wirst vor dem Kaiser stehen. Und dann hat er all die Leute zu sich gerufen und hat sie ermutigt und hat gesagt, Leute, ihr werdet nicht sterben. Heute ist ein Engel mir erschienen und er hat mir erinnert an das Wort, das Gott zu mir gesprochen hat. Er hat gesagt, du wirst vor dem Kaiser stehen. So, das bedeutet, wenn du vor dem Kaiser stehen kannst, kann es hier nicht zu Ende sein. Es geht weiter. Und weil ich vor dem Kaiser stehen werde, seid ihr alle auch mit errettet worden. Habt ihr aber Glück gehabt, dass ich jetzt dabei bin. Weil Gott einen Plan mit meinem Leben hat. Ich glaube, dass manchmal Leute froh sein dürfen, dass es Christen gibt, die in ihrer Nähe sind. Die ein Licht sein können, die Salz dieser Erde sein können. Nicht in einer, wie heißt das, arrogante Art und Weise, aber einfach in dieser Art und Weise, dass wir wissen, hey, wir haben etwas, das wir weitergeben können. Meine Seele ist Gott hingegeben. In ein erfülltes, hingegebenes Leben können wir nicht über die Länge des Lebens definieren. Wisst ihr, Jesus, er war 33 Jahre alt und er hatte ein erfülltes Leben geführt. Und es gibt manche Leute, die werden 80, 90 Jahre alt und es ist nicht, sie, weißt du, alles, was Jesus hinterlassen hat, als er sagte, es ist vollbracht, war es wirklich vollbracht. In Psalm 119, Vers 105, da steht, dein Wort ist mein Füßes Leuchte und ein Licht auf meinen Wege. Eine sehr bekannte Bibelstelle. Aber die Gedanke, die ich hier aufgreifen will, ist, was man hier gemeint hat mit ein Fußesleuchter ist, dass man hatte früher diese kleinen Glühlampen, so die man mit Öl, wie heißt das, gemacht hat. Und es hat nicht so viel, es war wie eine Kerze, sage ich mal. Es hat nicht viel Licht, es war nicht wie eine Flashlight oder so, weißt du, so. Und die mussten quasi, diese Lampe mussten die nehmen und die mussten das ganz tief halten, um sehen zu können im Dunkeln, wo sie hingehen. Denn man konnte quasi nicht ganz weit sehen, alles was in der Ferne war, man konnte nur das sehen, was in direktem Bereich des Füßes war. Und so hat man quasi diese Lampe gehalten, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und manchmal machen wir uns so viele Gedanken über, wie es sein wird, 2 Kilometer weiter und 4 Kilometer weiter und 5 Kilometer weiter. Und das Leben geht so, wie das Leben geht. Manchmal wissen wir nicht, wie es sein wird. Aber was wir wissen können, ist Gottes Wort, das, was er zu uns redet, das, was er uns offenbart, ist eine Leuchte für unsere Füße. Wir können wissen, was der nächste Schritt ist. Wir können wissen, was Gott am nächsten mit uns vorhat. Macht euch keine Sorgen über den morgigen Tag, sagt die Bibel. Sondern lasst euch führen und geht einen Schritt nach dem anderen. Ich weiß, es war eine Zeit in meinem Leben, wo ich einfach wissen wollte, Herr, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Wie geht es? Herr, zeig doch. Und ich spürte, dass Gottes Geist zu meinem Herz sprach und sagte, du, wenn ich dir das alles zeige, es wird dich überwältigen. Aber was du brauchst ist, du brauchst Licht auf deinen nächsten Schritt. Geh einfach deinen nächsten Schritt mit mir. Und wenn wir diese Schritte gehen, irgendwann, dann werden wir zurückschauen und dann werden wir sagen, was? Den Weg bin ich gegangen? Den Weg bin ich mit Gott gegangen? Also manchmal ist nur unser Heute ist wichtig genug, und wir müssen in heute, müssen wir verankert sein und dann den nächsten Schritt gehen. Statt uns ständig Gedanken zu machen über die Vergangenheit, uns Gedanken zu machen über, wie es gestern gewesen ist und zu leben in der Vergangenheit, oder uns ständig Gedanken zu machen über die Zukunft und zu leben in das, was morgen sein wird und uns Sorgen zu machen und uns zu denken, wie wird es überhaupt sein? Und unsere Seele wird unruhig dadurch. Unsere Seele wird nicht gesund sein, wenn wir uns so Gedanken machen. Aber wo finden wir Hilfe? Wir finden Hilfe, wenn wir uns hingeben, Gott gegenüber. Und sagen, Herr, du führst mich, du leitest mich. Und ich brauche nur den nächsten Schritt zu sehen, in dem Vertrauen, dass du es richtig machst. Ich weiß, dass einige Leute jetzt hier sich wirklich Gedanken machen, vielleicht sogar Sorgen machen über die Zukunft. Wie wird meine Zukunft aussehen? Wie wird es sein? Das sind Schicksalsschläge, die mitspielen und wo du denkst, wie wird es werden? Und ich möchte euch wirklich heute ermutigen und sagen, mach deine Pläne, aber lass Gott die Schritte lenken. Und wenn einer gut da drin ist, ist er es. Er wird es tun. Er wird es tun. Eine hingegebene Seele geht den nächsten Schritt mit Gott. Der zweite Punkt, wo unsere Seele Hilfe findet, ist dieser Gedanke von umgeben sein. Ich bin umgeben von gleichgesinnten Menschen, die auch Gott hingegeben sind. So, wir sind hingegeben und umgeben. Paulus geht in diese gleiche Stelle, das wir soeben gelesen haben, geht er weiter. Er fängt an mit dieses, wenn der Herr will und so dieses, wo es aussieht, als ob er so unsicher ist, als ob er so unverbindlich ist. Aber es ist diese hingegebene Seele, die da spricht. Und dann geht er weiter in 1. Korinther 16, 17 bis 20 und dann sagt er, ich freue mich, dass Stephanas, Fortunatus und Achaikus bei mir sind, falls Leute noch Namen suchen für Babys. Sie haben mich dafür entschädigt, dass nicht ihr alle hier sein könnt. Sie haben mich aufgemuntert, so wie sie es auch mit euch getan haben. Solche Menschen sollt ihr achten. Die Gemeinden der Provinz Asien lassen euch grüßen, Leute. Das Ehepaar Aquila und Prisca oder Priscilla in andere Übersetzung. Und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt, grüßen vielmals euch alle, mit denen sie durch den Herrn verbunden sind. Alle Brüder und Schwestern lassen euch grüßen. Okay, jetzt muss ihr alle aufstehen und grüßt euch gegenseitig mit dem Friedensguss. Das sagt die Bibel. Wir sehen hier, dass Paulus einige Sachen erwähnt. Er nennt Leute hier ganz beim Namen und das sind noch zwei andere Namen, sieben Namen. In diesen Schreiben erwähnt er sieben Namen. Auch Timotheus und Apollos werden kurz vorher erwähnt. Und er redet über, es sind Grüßworte, aber es zeigt etwas da. Er sagt, hey, das sind die Leute, womit ich mich umgeben habe. Das sind die Leute, hey, da ist ein Stephanas, da ist eine dieses und jenes, ich kenne all die Namen nicht, aber weißt du, so, das sind diese Leute, da ist eine Conny, da ist eine Heidi, da ist eine Bianca, da ist eine Petra, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Namen vergesse. Da ist ein Achim, da ist ein Nein. Ein Joshua, danke. Ein Heike und alle anderen. Das sind Leute, die uns umgeben. Das sind Leute, die mit uns zusammen da durchgehen. Und die Bibel spricht davon, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Gemeinschaft zusammenleben, zusammenbleiben. Dass wir in dieser Gemeinschaft zusammenleben. Wir sind umgeben von einer großartigen Gemeinschaft. Schaut euch mal ein bisschen rum und schaut euch die Leute an, die neben euch sitzen, die bei euch sitzen. Wie sie die Bibel sagt, wir sind Familie. Wir sind Familie. Ich hab ein Satz heute ist ein Slogan diese Woche gelesen oder gehört. Und der sagte, es geht um Gemeinden. Und er sagt, du kommst vielleicht als ein Fremder zu uns, aber du gehst wie ein Teil unserer Familie. Du kommst vielleicht als ein Fremder, aber du gehst wie ein Teil unserer Familie. Und ich fand es ein toller Spruch, weil ich denke, das bringt es auf den Punkt. So soll es sein. Wir sollen Familie sein. Und in jeder Familie gibt es Schwierigkeiten, in jeder Familie gibt es Probleme. Aber Familie, in Holland sagt man Familie kämpfen, Familie bleiben. Das bedeutet so, manchmal dann streitet man, Familie streitet, aber wir bleiben Familie, wir sind Familie. Und so weißt du, dass wir so eine Beziehung aufbauen können, wo wir wirklich sagen, hey, ich bin umgeben von like-minded people, von Menschen gleichgesinnt, Menschen, die Jesus lieben, die weitergehen wollen, die Gottes Wort weiterbringen wollen. Und wir sagen, wir gehen gemeinsam und wir ermutigen einander. Da steht eine Bibelstelle und das wird sehr oft sehr negativ ausgelegt, weil da steht, ihr sollt eure eigene Versammlungen sollt ihr nicht fernbleiben. So, weißt du, so und das ist so wie ein Stock, so du musst in die Kirche kommen und wenn du nicht in die Kirche kommst, die Bibel sagt, du sollst deinen Gottesdienst nicht fernbleiben. Aber lies mal, was hier steht. Hier steht und in Hebräer 10, Vers 24 und 25, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Gottesdienste oder Versammlungen nicht verlassen. Das ist eine ganz andere Gedanke, die hier hochschwingt. Es ist, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir sollen uns umgeben von Leuten. Deswegen sagen wir, geh zu klein, weißt du so, wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, schließ dich in eine Kleingruppe an. Hier am Sonntag haben wir natürlich ein bisschen Gemeinschaft miteinander, aber das ist so. Aber weißt du, in einer Kleingruppe, dann redet man miteinander, dann teilt man das Leben miteinander, man isst miteinander und da entsteht viel mehr Gemeinschaft. Ich fand es so toll. Gestern hatten wir diesen Tag mit, sag mal, mit der Lobpreis-Kleingruppe und am Samstag. Und dann haben wir Spiele gespielt. Und dann habe ich der Manuel, ich kenne den Manuel noch nicht so gut, aber Manuel habe ich auf eine ganz andere Art und Weise, wie heißt das, erlebt und kennengelernt. Und ich hoffe, dass er mich auch ein bisschen mehr kennengelernt hat. Weißt du so? Aber dieses einander kennenlernen, das Leben miteinander teilen. Und dann kommen dann die Zeiten, dass wir wirklich einander brauchen. Wo ich eine Schulter brauche, wo ich mich anlehnen kann, weil ich eine Stütze brauche. Oder wo mein Bruder oder meine Schwester oder der andere eine Stütze braucht und wir füreinander da sind und wir weitergehen können. Wo findet meine Seele Hilfe? In der Gemeinschaft von meinen Geschwistern. Wo finden wir Hilfe? Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und ich kann euch sagen, Gemeinschaft ist eine Sache, dass der Teufel umkämpfen wird, bis zum geht nicht mehr. Die Bibel sagt, Jesus sagt, hieran werdet ihr wissen, dass sie, Gemeinde, meine Jünger sind. Woran? An die Liebe, die unter ihnen ist. Jetzt verstehe ich, warum der Teufel das ankämpft. Weil wenn wir wirklich die Gemeinschaft werden, die Jesus möchte, dass wir sind, dann wird die Welt erkennen, sagt. Die Welt wird sehen, die werden wissen. So ohne Worte werden sie wissen, die sind mit Jesus gewesen. Die sind mit Jesus. Sie werden sie überführen ohne Worte zu Christus hin. Sieht, wie gut und wie lieblich es ist, sagt Psalm 133, wenn die Geschwister, Brüder und Schwestern in Einheit beieinander wohnen. Und dann fängt eine Hymne von dieser Schönheit fängt an. Es ist wie der Öl, der Salböl, was ein Bild vom Heiligen Geist ist. Es ist wie das Salböl, der herunterfließt vom Bade Aarons. Und es geht über seine Kleider und es geht bis zum Saum. Und es umhüllt ihm und es umgibt ihm diese, wie heißt das, so schön, wie lieblich und schön ist es, sagt der Psalmist. Und dann geht es, es ist wie der Tau, der, auch wieder ein Bild vom Heiligen Geist, wie der Tau vom Berg Hermon herunterfließt und fruchtbar macht der Boden, der trocken geworden ist. Und dieser Tau, dieser Frühling, dieser frühe Tau macht das Ganze wieder saftig und befeuchtet das, wo der Boden Feuchtigkeit braucht. Und dann sagt der Psalm, dort, oder Gott sagt, dort gebiete ich mein Segen, Leben bis in Überfluss. Wisst ihr, wenn Gott, dass wir uns umgeben von Gleichgesinnten und wir in Liebe und Einheit beieinander wohnen, dann sagt er, I'm joining the club, ich will auch da sein. Die Jugendlichen, die kennen das, weißt du, wenn so ein Konzert ist und dann machen die Stage Diving. Kennt ihr das? Weißt du, dann gehen die und dann stehen die alle und dann springen sie von der Bühne und dann springen sie und sie verlassen sich auf die Leute, die sie da auffangen. Ich glaube, wenn Gott uns so zusammen sieht, dann macht Gott Stage Diving. Dann sagt er, dort gebiete ich meinen Segen, dort will ich sein. Und dann kommt er mit seiner Gegenwart. Segen bis in Überfluss. Segen bis in Überfluss. Wo findet meine Seele Hilfe? Meine Seele findet Hilfe, wenn ich mich hingebe, den Gott, der mich retten kann. Wo findet meine Seele Hilfe? Ich finde Hilfe, wenn ich mich umgebe mit dem Volk Gottes, mit den Menschen, die Jesus nachfolgen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte der Band fragen, um zu kommen. Wir werden gleich noch ein Lied singen. Aber ich möchte auch heute wieder die Gelegenheit geben, um auf das Wort zu reagieren. Wo braucht deine Seele Hilfe? Wie geht es deiner Seele? Und wisst ihr, manchmal wird es so sein, dass wir sollen in einer dieser Predigten, ich weiß nicht mehr welche, habe ich gesagt, wir sollen in Zeiten des Lichtes, weißt du, so wenn es Licht ist, sollen wir das vorbereiten, dass wenn die dunklen Zeiten kommen, dass wir da durchgehen können. Genau, es ging um das Wort, das Gott gesprochen hat, was Gott uns im Licht gesagt hat. Sollen wir festhalten, dass wenn der Sturm kommt, wir durchhalten können. Und ich glaube, genau das gilt für das Umgeben. Weißt du, wir sollen in guten Zeiten, sollen wir uns umgeben von Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Allein sein ist gut genug. Aber wenn du dich stark fühlst und alles gut geht, dann ist es vielleicht auch gut genug. Aber dann kommt die Zeit, dass es nicht mehr so ist. Weißt du, so also wie es bei mir war, als ich dann in dem Moment kam, wo ich mich richtig einsam und alleine gefühlt habe. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich das, was ich brauche, habe ich abgewehrt. Und jetzt ist es nicht da. Jetzt brauche ich es. Jetzt braucht meine Seele es und jetzt ist es nicht da. In Zeiten, dass es gut geht, baue dir ein Beziehungsnetzwerk. Investiere in Freundschaften. Lade Leute ein zum Kaffee und Kuchen und geh mit Leuten aus und hab Spaß an das Leben. Und teile das Leben miteinander. Denn die Zeiten werden kommen, dass du merkst, hey, ich brauche meine Geschwister. Und dann wird die Hilfe, die du brauchst, wird da sein. Dann wird die Hilfe, die du brauchst, wird da sein. Und wenn du sagst, ich, was der Hingabe angeht, da habe ich so meine Kämpfe. So, ja Herr, ich will, aber nicht jetzt oder so. Also so, manchmal haben wir unsere Kämpfe. Ich möchte dich ermutigen, das Beste, was dir geschehen kann, ist, dich Jesus hingeben. Denn wenn wir ihm hingeben, dann wird er uns führen. Er wird uns lenken durch das Leben. und alles kommt gut. Wenn du Jesus noch nie aufgenommen hast, ist jetzt die Gelegenheit, um zu sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld und ich nehme dich auf als mein Herr. Lass uns zusammen beten. Und wenn du da bist und du brauchst Jesus in dein Leben, du hast von ihm gehört, du kennst ihn vielleicht sogar, aber du hast noch nie gesagt, Jesus, ich öffne die Tür meines Herzens, komm in mein Leben hinein. Ist jetzt die Gelegenheit da? Und ich würde dich ermutigen, um nach dem Gottesdienst kurz zu mir oder zu einer von uns zu kommen, um zu erzählen, was die Entscheidung, die du getroffen hast, damit wir dich weiterhelfen können. Aber Jesus, vielleicht ist das dein nächster Schritt. Vielleicht ist das das Licht, das du jetzt siehst. Und der nächste Schritt ist für dich, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen und ein Kind Gottes zu werden. Und das tun wir durch ein einfaches Gebet, indem wir beten. Und jetzt könnt ihr mitbeten mit mir und sagen, Herr Jesus, ich komme vor deine Gnadenthron und ich bitte, vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Fehler. Alles Falsche, das ich getan habe, Herr. Vergib mir. Hilf mir, andere zu vergeben, die mir Schlimmes angetan haben. Aber hilf mir auch, zu anderen zu gehen und sie um Vergebung zu bitten. Da, wo ich sie fehle, wo ich sie etwas Falsches angetan habe. Vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Leben und reinige mich durch dein Blut. Wasche mich rein, Herr Jesus. Ich brauche dich. Und ich gebe mich hin. Ich gebe mich hin. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast und du sagst, meine Seele braucht Hilfe, dann lass uns zusammen jetzt beten. Und lass uns zusammen sagen, Herr, hilf mir, um mich hinzugeben und um mich zu umgeben mit Menschen. Herr Jesus, wir kommen und wir bitten, Herr. Und Herr, da wo wir uns abgeschlossen haben, wo wir gesagt haben, nein, ich brauche diese Beziehung nicht, Herr. Wo wir gesagt haben, nein. Und Herr, bitte ich, oh Herr, dass du uns hilfst, dass du mich hilfst, oh Gott, oh Herr. Oh Herr, um meine Geschwister zu umarmen, um zu verstehen, dass wir eine Familie sind. Wir sind alle bezahlt und gekauft durch dein Blut und wir gehen den Weg gemeinsam. Wir wollen eine Gemeinde sein, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben, auch wenn wir verschieden denken, wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Herr, und es geht heute Morgen nicht um gleiche Meinung, aber gleichgesinnt. Es geht um, wir ziehen an einem Strang zusammen. Wir lieben dich, Herr, und wir gehen mit dir voran. In Jesu Namen.